Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Ein Boot über die ruhige See bei klarer Sicht zu lenken, das kann schnell mal jemand. Schwierig wird es, wenn eine unvorhersehbare Windböe das Boot zum Schaukeln bringt, wenn man kaum 10 Meter Sicht hat, die Besatzung an Bord die Fassung zu verlieren droht und man keine Ahnung hat, wie es eigentlich weitergeht. So in etwa könnte man auch die wirtschaftliche Situation im Moment beschreiben. Was früher funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Das große Schlagwort der Stunde ist daher Transformation. Und genau das ist heute unser Thema. Anke van Beekhuis ist seit fast 20 Jahren eine der Expertinnen im Dachraum für Transformationen in Organisationen. Sie definiert mit ihrem Team von Beekhuis Performance Culture, High Performance Culture neu und weiß, was es für Unternehmen braucht, damit sie kurz- und langfristig den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel schaffen. Sie ist vierfache Buchautorin und war Technikerin für HKLS. Bevor sie sich in jungen Jahren selbstständig gemacht hat, arbeitete sie als Marketingleiterin in nationalen und internationalen Unternehmen. Anke ist 47 Jahre, verheiratet, hat eine Tochter mit 11 Jahren und eine Hündin. Seit 2 Jahren lebt sie wieder in ihrer Heimatstadt Salzburg und von dort ist sie jetzt auch angereist. Liebe Anke, ich freue mich, dass du da bist.
Danke dir, Susanna, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir starten mit einem kleinen Scan von Kopf bis Fuß. Und natürlich beginnen wir mit dem Kopf. Welche Frage hast du im Kopf, auf die du noch keine Antwort gefunden hast?
Wo ich wirklich keine Antwort habe, ist, wo sich meine Tochter hinentwickelt. Und das würde ich gern manchmal wissen, was wird sie tun, wie wird sie leben, und da habe ich noch keine Antwort darauf.
Da wird sich vor allem jetzt, wenn sie jetzt 11 ist, doch einiges in verschiedene Richtungen entwickeln.
Ja, ja, eines habe ich mit meiner Tochter vor 11 Jahren gelernt, man lässt sich Tag für Tag auf den Moment ein und kann hier nicht planen, und das ist das Schöne, man lernt mit Kindern das Unvorhersehbare zu nehmen.
Und genau das ist es ja, was es jetzt braucht in der Wirtschaft, oder? Ich denke, darüber werden wir noch im Detail sprechen.
Genau.
Kommen wir zum Bauch. Was ist bei dir Bauchsache?
Zuhören, verarbeiten und meine Erfahrungen dazu spüren. Das ist für mich Bauchsache. Das bedeutet, wir haben alle unsere Erfahrungen, einen Rucksack auch, und nenne ich das. Und ich höre wahnsinnig gern zu. Rede auch natürlich gerne durch meinen Job auch, aber hör zu, verarbeite das und denke mir dann, wo passt es zu mir auch, und daraus entstehen dann Entscheidungen auch. Ja. Manchmal sind halt Dinge, die neu sind, dann höre ich noch genauer zu, um auch eine Sicherheit fürs Bauchgefühl zu kriegen.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Führungsinstinkt, warum Führungserfolg auch Bauchsache ist.
Genau, genau. Weil wir eben auf unsere Erfahrungen vertrauen sollen. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir dadurch gelenkt werden und auch einen blinden Fleck haben. Und daher ist beides ganz wichtig, sage ich immer, Kopf, Herz und Körper spüren lassen beim Zuhören, und dann findet man schon den richtigen Weg.
Kommen wir mal zur Leber. Die Leber ist ja so das bekannte Stressorgan. Und jetzt kenne ich dich, jetzt muss ich kurz nachrechnen, glaube ich, 1,5 Jahre schon mindestens. Wir haben uns beim Female Leader Circle damals in Wien kennengelernt,
genau.
Also in Schloss Mauerbach. Und deshalb weiß ich, dass dein Terminkalender schon verdammt voll ist. Also das Thema Stress ist jetzt, glaube ich, für dich keine Unbekannte. Ja, wie schaffst du das? Wie gehst du mit Stress um?
Ich habe beschlossen, ich habe nur ein Leben, also wie wir alle, aber das will gelebt werden. Und das bedeutet, dass es schon Stressmomente gibt, ja, die ich mir natürlich auch bewusst so setze, weil ich es voll auskosten möchte. Für mich ist es wichtig, in den Wald zu gehen. Ich sehe den Wald wie eine Waschstraße. Man geht rein mit der Last und kommt raus mit, also wie frisch gewaschen. So geht's mir. Und das mache ich auch gerne entweder beim Wandern oder ich gehe laufen, Ja, das ist schon essentiell für mich, dass ich laufen gehe mit Musik. Ich höre auch keinen Podcast, sondern mit Musik oder in der Stille. Und da kommen auch dann Gedanken oder da sortiere ich auch Gedanken. Also auch, wo ich so ein Bauchgefühl gehabt habe. Und da relativiert sich sehr, sehr viel mit der Distanz. Und der dritte Punkt ist einfach Ruhe geben. Ich liebe es zu sinnieren. Und ich nutze halt Flughäfen oder Bahn auch dazu, einfach nur zu schauen. Das habe ich von meiner Großmutter gelernt, und nichts zu tun und zu beobachten. Und das holt mich total runter in die Realität zurück.
Das ist gar nicht so einfach, oder?
Sinieren ist wirklich schwer, und ich habe es vor Jahren begonnen. Und gerade mit Handy und Co., man sieht ja sehr viele, die den Kopf runtergesenkt haben und die ganze Zeit aufs Handy schauen, auch in der Früh am Flughafen, da mache ich nichts. Nein, das ist, ich beobachte, ich sortiere Gedanken, ja, manchmal schreibe ich auch Dinge nieder, ist aber selten beim Sinieren, weil ich lasse einfach die Zeit verrinnen, ja. Und wenn ich das nicht kann, dann arbeite ich auch, aber so 10, 15 Minuten schafft man locker mal.
Kommen wir zu den weiblichen Organen. Warum siehst du einen, wie ein weiteres deiner Bücher verrät, Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, wenn sie eine Geschlechterausgewogenheit haben?
Ja, das ist eine Frage, die ich stundenlang jetzt beantworten könnte, aber ich probiere es einmal auf die kurze Variante. 51% der Österreicherinnen und Österreicher sind weiblich. 49% sind männlich. 51% ist laut Statistik Österreich besser ausgebildet als 49%. So, wenn ich mich jetzt als Organisation nur auf 49% konzentriere, dann schöpfe ich nicht das ganze Wissenspotenzial am Markt aus. Und das ist der Grund, warum, nur einer der Gründe, warum Wettbewerbsvorteil Gender Balance da ist, dass ich einfach Männlein wie Weiblein im Unternehmen habe und dadurch das volle Wissenspotenzial habe. Der zweite Faktor ist, dass Entscheidungen anders getroffen werden. Ja, wenn ein gemischtes Team ist. Ich rede nie nur von Frauen und nur von Männern, sondern immer über gemischte Teams. Die haben einfach eine ganz andere Entscheidungskraft, überdenken gewisse Dinge auch, und man hat einfach festgestellt, da gibt es McKinsey-Bericht, es gibt mehrere Berichte, wo das eben festgehalten wird, dass die Unternehmen weniger risikoaffin sind. Was bedeutet, es ist langfristig sicherer. Ja, zu wenig Risiko ist nicht gut, zu viel Risiko ist nicht gut. Also das sind ein paar Aspekte, die einfach diese Durchmischung bringen. Darum auch Gender Balance und nicht Frauenförderung, sondern es geht sehr stark darum, eine Durchmischung hinzukriegen in allen Ebenen. Viele Organisationen haben das, die haben einen hohen Frauenanteil, aber zu wenig in den Führungspositionen oder insgesamt zu wenig Frauen in der Organisation. Und da schöpfen sie nicht das volle Potenzial vom Markt aus.
Was kommt denn da oft so als Gegenargument, wenn du das, oder ich nehme mal an, du sprichst es dann auch an, wenn du sagst, naja, also mehr Gender Balance sozusagen im Führungsteam würde gut tun. Was kriegst du da so für Gegenargumente?
Die Gegenargumente sind ja eh, wir fragen sie eh, aber sie wollen ja nicht. Ja, also das sind so die Gegenargumente. Das ist auch immer das Argument von Podien. Ja, wir haben sie angefragt, aber sie wollten ja nicht. Ja, das bedeutet, es ist schon so ein Faktor, wir glauben, dass ich gleich führen kann, einen Mann wie eine Frau, ja, und dass Frauen gleich reagieren wie ein Mann und dass ein Mann gleich reagiert wie eine Frau, und das ist einfach nicht faktisch. Also ich muss anders führen, ich muss andere Reize setzen, dass Frauen in die Organisation kommen, und das ist natürlich eine andere Arbeit, die wir nicht so kennen, ja, und das führt dazu, dass Führungskräfte halt oder auch weiblich wie männlich Ausreden suchen auch, dass Frauen nicht reinkommen. Ja, also so, die nächste Ausrede ist, ja, wir haben eh ausgeschrieben, aber es hat sich keine beworben. Wenn ich aber einen Bewerbungstext habe, der rein für Männer gedacht ist, ja, und nicht auf die Zielgruppe Frauen abgestimmt ist, dann wird's problematisch. Also wir müssen schon, wenn wir andere Zielgruppen wollen im Marketing, ja, in Agenturen weiß man, Zielgruppe 25 weiblich agiert anders als 15 männlich, ja. Und ich muss halt meine Art der Sprache, meine Art des Führens der jeweiligen Zielgruppe anpassen. Ja, das ist etwas, was wir nicht so verstehen. Wir wollen gerne alle über einen Kamm scheren und Systeme in Organisationen bilden, die alle abdecken. Und das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Darum auch ein Wandel in unserer Gesellschaft. Aber das ist so, sind so die Ausreden und auch die Gründe dahinter.
Stichwort Zukunft. Wir sind schon bei den Füßen. Wohin möchtest du denn in den nächsten 5 Jahren gehen? Oder kann man das überhaupt noch sagen? Sind 5 Jahre viel zu lang von der Perspektive?
Ja, viel zu lang. Also wir planen nie länger als 2 Jahre, 2, 3. Wir haben einen großen Plan als Organisation in der Beratung, aber ja, länger planen wir nicht. Ich habe mal für mich definiert, viele Kilometer zu machen, gedanklich, und viel von Organisationen zu lernen. Ja, das ist so den Plan, den ich seit ich gegründet habe, verfolge, weil wir dadurch unsere Produkte oder unsere Beratung extrem am Markt halten. Wir entwickeln regelmäßig neue Dinge, weil wir einfach feststellen, okay, wenn wir neugierig bleiben und Organisationen analysieren und beobachten und Gespräche führen, können wir auch unsere Haltung, unser Verhalten entwickeln, und das führt dazu, dass die Organisationen besser werden durch uns. Und das ist ja das Hauptziel einer Beratung aus meiner Sicht.
Anke, du berätst und begleitest Unternehmen bei Transformationen schon lange. Und jetzt haben wir gerade so eine Zeit, wo sich alles wandelt, wo kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, nichts mehr so funktioniert, wie es früher mal war. Das heißt, Transformation brauchen wir jetzt im Moment gerade ja eigentlich alle. Oder ich glaube, es gibt keine Branche, die davon überhaupt nicht betroffen ist. Also deshalb die logische Folge drauf. Kannst du dich überhaupt noch retten vor Aufträgen?
Ja, ich kann mich noch retten. Also es ist nicht so, dass es jetzt täglich das Telefon klingelt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht bekannt sind, sondern wir beobachten, dass dieser Paradigmenwechsel, den ich jetzt sehr, sehr nenne, den es in unserer Gesellschaft gibt, ich nenne es immer so, dass das Alte nicht mehr gut funktioniert. Also alte Führungsmodelle, alte Organisationsmodelle möglicherweise, und Neues funktioniert auch noch nicht. Das heißt, wir stecken so dazwischen. Ja, das wird Stück für Stück besser werden. Wir werden hineinwachsen, auch in die Digitalisierung. Da bin ich davon überzeugt, weil wir haben immer Wandel. Ja, es geht nur schneller. Und das verunsichert uns auch. Und Unternehmen haben grundsätzlich Angst vor Transformationen. Ja, und das hält sie auch ab, den Weg zu gehen. Also der Druck muss schon sehr groß werden. Also entweder gibt's global Vorgaben, dass sie eine Transformation machen, oder sie sagen, okay, wirtschaftlich geht schlecht, ja, dann mache ich eine Transformation, dann fange ich an, darüber nachzudenken. Aber der Pain muss schon sehr groß sein, dass sie Transformation machen, weil jeder hat Angst vor Veränderung. Wir sind halt Menschen, die gerne in der Komfortzone sind. Ja, und gerade wird unsere Komfortzone durch außen sehr durcheinander gebracht. Krieg, Inflation, kann ich mir das Leben noch leisten? Sind die Jobs noch sicher? Jetzt gerade wieder Industrie baut ab. Also es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren, dass ich natürlich schaue, sicher zu bleiben. Und das Veränderung wollen wir Menschen nicht unbedingt gerne. So, und das führt natürlich dazu, dass ein CEO oder ein Vorstand sich genau überlegt, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und es kommt kurz oder lang sowieso dorthin, weil jedes Unternehmen vor irgendeinem Pain stehen wird, wenn sie sich nicht schon permanent entwickelt haben. Es gibt ja so die Organisationen, die gar nichts gemacht haben die letzten Jahre. Beispielsweise Digitalisierung, Produktionsentwicklung, die werden jetzt stehen an der Kippe, unsere Beobachtungen. Dann gibt es die Organisationen, die immer wieder was getan haben, aber auch zu wenig. Die kommen jetzt gerade in die Bewegung. Und dann gibt es die Organisationen, die jetzt gerade, also einen innovativen Unternehmen, die sind permanent in Entwicklung. Die hinterfragen sich permanent. Da haben wir wenig zu tun, da können wir noch was lernen. Ja, da komme ich rein und denke mal, zeig mir das Unternehmen und wir lernen etwas davon, weil die einfach permanent Entwicklung leben, ja, oder Transformation leben.
Was sind denn gerade so 3 große Fragen, die du immer wieder gestellt bekommst, wenn du bei Unternehmen bist?
Die erste große Frage ist, wie nehme ich die Menschen mit am Weg? Und da habe ich eben gerade gesagt, es ist schwierig, weil in der Komfortzone, ja, die Menschen sind, ich sage immer, sie werden nie alle mitnehmen können, weil der Wunsch ist immer da, alle mitzunehmen. Und das wird nicht funktionieren. Ja, auch keine Transformation funktioniert 100%. Das bedeutet, 2 Drittel werden sie in Bewegung bringen können, 1 Drittel eher nicht, weil die in Widerstand gehen. Aber das ist so die eine Frage, die stattfindet. Wie intensiv ist das? Ja, das ist so quasi, manche Unternehmen würden gern so nebenbei die Transformation machen. Und ich sage, naja, wenn Sie jetzt Sport betreiben oder Marathon rennen wollen, dann wird das schon intensiv. Ja, dann müssen Sie regelmäßig trainieren, 5-mal die Woche, dass Sie diesen Marathon schaffen. Sie können natürlich den Marathon rennen, aber dann werden Sie hechelnd oder vielleicht sogar kollabieren. Also Sie müssen sich schon bewusst sein, dass Sie da etwas an Ihren Grund Form verändern in einer Transformation. Also das, ich vergleiche sie mit Marathon. Ja, man kann, es gibt Leute, die losrennen und dann, habe ich schon gesehen, zusammenbrechen am Weg. Und genau das ist der Fehler auch bei einer Transformation. Vorher planen, einen guten Trainingsplan überlegen, eine gute Begleitung, einen guten Aufbau und dann kann man den Marathon auch gut schaffen in einer guten Zeit. Tut man diese Hausübung nicht, dann ist die Chance sehr groß, dass man zusammenbricht. Also das ist so die zweite Frage, die ich kriege. Und die nächste Frage, die auch kommt, was wird passieren? Also wie werden die Menschen reagieren? Ja, wie auf was kann ich mich einstellen? Ja, das sind eigentlich die drei wichtigsten Fragen, die kommen, um Ängste abzubauen, ja, Vertrauen zu schaffen in den Prozess. Und ich sage dann immer, wir werden sehen. Wir werden zu jedem Zeitpunkt wissen, was zu tun ist, weil sie alle erfahren sind. Sie wissen, was sie können, sie wissen, was sie nicht können und wir werden immer einen guten Weg finden. Perfektion wird es nicht geben, also ich sage immer 80% reicht und wir werden Lösungen finden. Und das vergleiche ich dann eben mit Kinderkriegen. Man weiß ja auch nicht, wie es geht, wenn man noch nie ein Kind gehabt hat oder wenn man einen Hund hat, ja. Aber auch einen Hund oder ein Haustier, weiß man auch nicht, wie das dann ist. Ja, wenn man mehrmals am Tag rausgehen muss, wie kriegt man das unter? Schafft man das? Irgendwie geht's immer. Und so ist es ein bisschen in der Transformation. Natürlich gibt's da Expertise, wo man sich einlesen kann, Begleitung wie von uns, dass man schon weiß, was passieren wird. Wir prophezeien auch manchmal und sagen, aus der Erfahrung könnte das oder das passieren. Aber es ist halt, man muss sich auch darauf einlassen.
Du hast es eh vorhin schon angesprochen, so eine Transformation ist abseits der Komfortzone und es wird wahrscheinlich auch teilweise sehr, sehr schwierig und anstrengend. Trotzdem machst du das mit großer Begeisterung. Was macht dir so großen Spaß daran?
Also es macht mir einfach wahnsinnigen Spaß, Menschen voranzubringen. Ja, wurscht ob im Einzelnen oder in der Organisation und Organisationen besser zu machen. Ich bin ja Technikerin, ja, und habe halt Großbaustellen geleitet in ganz Österreich und eins der schönsten Dinge war, zur Baustelle zu kommen und dann ein Endergebnis zu haben, etwas Fertiges zu haben. Und das vergleiche ich immer mit Organisationen. Wir kommen, wenn eine Baustelle ist, wenn was, es gibt einen Plan, wie das Zielbild des Gebäudes ist, ja, die Organisation, und dann planen wir, wie wir das umsetzen. Und das vergleiche ich. Also es hat sich für mich nur inhaltlich was verändert, aber nicht von meiner Intention, etwas zu erschaffen, ja, und zu begleiten. Und das macht mir am meisten Spaß, ja. Und das treibt mich auch durch schwierige Zeiten, weil es gibt dann natürlich die Bedenken uns gegenüber. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt nicht richtig? Man wird viel mehr hinterfragt in einer Transformation. Also die Sache als solches, die Personen als solches und der Inhalt. Ja, sind wir richtig? Ist es richtig? Und. Also das passiert permanent, gerade am Anfang einer Transformation. Irgendwann ist man so im Flow, sag ich, so nach 3 Monaten, 2, 3 Monaten, ja. Hängt immer ab, wie lang so eine Transformation ist. Und dann ist man im Flow und dann flutscht's einfach, ja. Und dann macht's richtig Spaß. Und dadurch, dass ich weiß, dass es am Anfang immer ein bisschen hart ist, wie beim Laufen auch, ja, Marathon. Man trainiert halt hart, da denkt man sich jedes Mal, wirklich. Aber dann irgendwann kommt man in diesen Flow und merkt, der Körper funktioniert anders. Und so ist es in Organisationen auch. Es kommt so irgendwann dieses Gefühl, jetzt. Jetzt verändert sich was in der Haltung, in den Gesprächen und. Und das liebe ich. Und auf das arbeite ich hin, weil ich weiß, das kommt irgendwann einmal.
Alle kann man nicht mitnehmen, hast du vorher erklärt. Mhm. Aber immer eine Person, die muss natürlich dabei sein. Das ist die Führungskraft. Das ist der oder die, denn die Richtung auch vorgibt und diese Transformation ja dann auch einleitet. Welche Schlüsselqualifikationen brauchen denn Führungskräfte, die jetzt so eine Transformation vollbringen möchten?
Also die wichtigsten Führungsmethodiken oder Skills im 21. Jahrhundert ist aus meiner Sicht Empathie. Ja, Empathie kann man jetzt ganz hoch setzen. Also ich breche es ganz einfach runter, zuhören. Aktiv zuhören heißt wirklich nicht mit dem Kopf woanders zu sein, sondern zuhören, auf die Bedürfnisse einzugehen. Ja, man kann nicht alles abdecken. Das geht als Organisation nicht. Das geht nie. In unserer Gesellschaft kann man nicht alles immer zurechtrücken. Ja. Aber wenn ich aktiv zuhöre, es ernst nehme, ja, diese Anliegen auch, dann kann ich auch nicht Gegenargumente, aber Argumente finden, warum manche Dinge nicht gehen, ja, und warum Dinge gehen können. Der zweite Faktor ist Offenheit. Also nicht, während ich zuhöre, zu beurteilen. Ist das jetzt richtig oder falsch? Warum sagt er das oder die? Sondern wirklich zu sagen, okay, vielleicht ist die Antwort ganz hilfreich. Ja, vielleicht ist der Ansatz etwas, was uns weiterbringt. Und wir neigen dazu, umso älter wir werden, wir fangen sehr schnell zu beurteilen an durch unsere Erfahrung, ja, und neigen dazu, Dinge nicht zuzulassen. Und das ist in der Erziehung so, ist aber auch natürlich in Organisationen so. Und das ist ein wichtiger Faktor. Und die Bereitschaft, dadurch auch individuell auf die Menschen einzugehen. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, dass ich verstehe, dass ich nicht mehr über einen Kamm scheren kann, sondern dass es Individualität braucht. Und dazu brauche ich als Führungskraft Geduld und auch Zeit. Ja, mir sagen viele Führungskräfte, ich bin operativ so aktiv und wie soll das gehen? Ja, das wird sich verändern über kurz oder lang. Wir werden hineinwachsen, aber es braucht Geduld, dass ich zuhöre, dass ich das auch lerne wieder und eben auch Zeit. Ja, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, wirklich Zeit für ein Gespräch zu nehmen. Ja, es passiert sehr viel zwischen Tür und Angel. Wir lernen auch durchs Handy, durch Social Media, kurze Videos, kurze Auffassungsgabe und wir brauchen aber Zeit und diese Auseinandersetzung mit dem Menschen.
Menschen sind ja jetzt nicht von Natur aus oder von Geburt an mit Veränderungsbereitschaft, mit großer Lust auf Veränderung ausgestattet. Wie schaffe ich denn das jetzt als Führungskraft, dass ich mein Team aber trotzdem dazu, motiviere, das ist vielleicht das falsche Wort, aber dazu bringe, eben diese ganzen unvorhersehbaren Dinge gut aufzunehmen, eben die Resilienz im Team zu stärken?
Gibt nur eines, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
Also drei Sachen.
Ja, aber immer das Gleiche. Also meine Großmutter hat das schon gesagt mit 92, beim Reden kommt Leid zusammen. Ja. Es ist wirklich ein wichtiger Faktor, dass wir in den Austausch gehen. Ja, und uns fehlt die Zeit, wie schon erwähnt. Und dadurch kriege ich aber Resilienz. Weil wenn ich kommunizieren kann, dass mir nicht gut geht, wenn das Vertrauen da ist, Vertrauen kommt über Kommunikation, kommt im Austausch, dann kann ich auch keine Resilienz aufbauen. Ja, ich muss ja in irgendeiner Art, wir sind Menschen, wir sind jetzt keine Maschinen, wir müssen uns austauschen, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen den anderen, um zu verstehen, wie funktionieren wir auch. Wir brauchen das Miteinander. Und daher baut sich hier am meisten Resilienz auf. Und wenn ich selektiert bin, wenn ich alleine bin und nicht kommuniziere, dann führt das dazu, dass ich halt auch alleine werde und meine Realität die richtige Realität werde und dann halt Ängste größer werden. Wenn ich Angst vor etwas habe, wo ich mich nicht austausche, wird die Angst immer größer. Das weiß ja jeder von uns, ja. Und wenn ich dann mich austausche, ja, mit jemanden, der zum Beispiel ähnliche Ängste hat und sagt, ach, das ist ja überhaupt kein Problem, weil da machst du mal das oder jenes, ja, dann werden wir resilienter. Wir lernen voneinander.
Das heißt, da kann ja dann auch die Angst kommen, wenn wir quasi weniger Ressourcen, aber mehr Leistung brauchen im Zuge so eines Transformationsprozesses. Wie kommuniziert man denn das dann gut?
Also das ist immer Thema, Personalabbau sprichst du jetzt an oder Budget zurückfahren. Das ist immer die schwierigste Zeit, ja, in einer Organisation. Viele Führungskräfte haben ihren Weg dadurch gefunden, dass sie gesagt haben, einfach ich erhalte dadurch andere Arbeitsplätze und die Organisation und das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass Organisationen auch Organismen sind, die mal besser, mal weniger gut funktionieren und das ist wie der Körper auch, mal esse ich mehr Süßes, mal weniger. Es ist ein komischer Vergleich, aber dann kann man es vielleicht verstehen. Und das bedeutet halt in Organisationen auch, mal brauche ich mehr Mitarbeiter, mal weniger. Aber im Gesamten brauche ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ich die Organisation erhalte. Ja, und da gibt es keine das Schwierige ist, das zu kommunizieren, weil ich das große Ganze oft aus den Augen verliere. Und ein wichtiger Faktor ist zu kommunizieren, dass wir die Organisation erhalten. Es ist nicht immer verständlich für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin, weil sie das Big Picture nicht haben. Daher ist es ganz, ganz wichtig, immer über das Big Picture zu reden. Ja, was, wo wollen wir hin? Was ist unser Pain? Ja, warum machen wir das? Aber was ist unsere Zielsetzung auch damit und welchen Mehrwert haben wir damit? Und die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen das, wenn sie den Mehrwert verstehen. Trotzdem ist es immer noch eine Herausforderung. Jetzt mache ich das 19 Jahre und eins der wenigsten Dinge, was ich gern mache, was keiner gern macht, ist Mitarbeiter Entscheidungen zu treffen über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gehen müssen.
Was sind denn so gefährliche Stolpersteine, die am Weg so eines Prozesses immer wieder vorkommen können?
Also nicht den Weg konstant zu gehen. Also zu sagen, man entscheidet sich für den Weg, also man hat das Ziel formuliert, man hat den Mehrwert formuliert, man hat das, warum man das macht, formuliert und dann wird's unangenehm. Ja, wie gesagt, in den ersten paar Wochen wird's unangenehm, ja, oder sobald man's kommuniziert hat. Manchmal passiert ja sehr viel in der Transformation versteckt, weil man was ausarbeitet und dann wird's offiziell kommuniziert, wir nennen das auch harte Schnitte, ja, manchmal, und dann auf einmal vom Kurs abzukommen. Also dieses berühmte Segel im Wind, ja, mal so, das ist total schwierig. Also das ist etwas, was man wirklich nicht tun sollte. Dass es Anpassungen am Weg gibt, natürlich, die gibt's immer wieder. Wir werden nie stringent den Weg gehen, den man am Anfang geplant hat, weil so viel Unvorhersehbares kommt. Aber das ist quasi etwas, was selten passiert bei uns, aber trotzdem doch noch passiert, dass eine Führungskraft dann, ich sag's, Angst kriegt und sagt, oder Vorstandsebene auch, und sagt, okay, gut, na, jetzt müssen wir das korrigieren. Ja, weil eine Transformation ist ein Prozess und da gibt's immer unterschiedliche Phasen im Prozess. Und wenn ich da mich nicht einlasse, dann unterbreche ich eine Phase. Und das ist nie gut. Ja, und darum braucht's auch Zeit und Geduld, jeden Prozess seinen Part zu lassen, jeden Prozessteil seinen Part zu lassen. Ja, ich sage das dann auch immer den CEOs oder den Vorständen oder den Führungsebene, jetzt wird das oder das passieren. Ihr werdet jetzt merken, jetzt wird der Widerstand größer, jetzt kommt das, jetzt könnte das passieren. Und sehr viele lassen sich darauf ein und manche eben unterbrechen es und sagen, na, ich habe da zu viel Angst. Also der häufigste Grund ist die Angst. Und darum, die Konstante ist das Wichtigste überhaupt.
Das heißt, damit man auch versuchen kann, dass so ein Prozess nachhaltig ist, geht es darum, dass man sich auch bewusst macht, es wird diese Phasen geben, die wirklich schwierig sind.
Es gibt Höhen und Tiefen, ja, und das Schöne ist, wenn man mit einer Beratung das begleitet, fangen wir das ab, auch ein Stück mit der Vorstandsebene. Man lernt wahnsinnig viel durch eine Transformation. Ich glaube, jede Führungskraft, die durch eine Transformation gegangen ist, hat wahnsinnig viel gelernt. Ja, das ist am Tun, das ist das ist reine Praxis. Ich finde das auch die beste Lernvariante. Du kannst noch so viel theoretisch lernen und lesen. Es ist eine Transformation immer noch einmal was anderes, weil man an seine Grenzen kommt. Und es ist wichtig, das sich bewusst zu machen. Ja, dass das ein wichtiger Faktor ist in diesen Prozessen.
Mit Transformationen in Unternehmen kennst du dich definitiv aus. Wie ist es denn bei dir selbst? Hast du auf deinem eigenen Weg auch schon mal so eine Transformation gemacht, bewusst oder unbewusst, wenn du das so jetzt im Rückblick dir anschaust?
Ja, jedes Mal. Also wir lernen jedes Mal selber dazu. Es gibt immer so, sage ich, ja, 5 bis 15%, wo wir dazulernen, weil jede Organisation anders ist, die Menschen anders ticken. Und ich lerne sowieso permanent dazu. Also ich sage, der Mensch erneuert sich so alle 7 Jahre, ja, körperlich. Und für mich ist das immer so ein Antrieb zu überlegen, was will ich denn noch? Ich bin jetzt 47, was will ich denn die nächsten 7 Jahre haben? Ja, es ist so gerade wieder so eine Transformation hinter mich, dass ich sage, ich will körperlich gewisse Dinge nicht mehr haben und gewisse Dinge will ich haben. Ja, und so ist es auch mit unserer Organisation, mit BQS Performance Culture, dass wir permanent überlegen, sind wir eigentlich noch marktgetreu, sind wir noch jährlich übrigens, teilweise auch 2-mal im Jahr, passen wir noch in diesem Markt, was müssen wir anpassen, passe ich noch in den Markt? Ja, ich stehe sehr viel draußen. Ja, viele glauben ja, ich bin alleine, aber es ist halt, das war mal unsere Intention, mich nach vorne zu holen, weil ich 4 Bücher geschrieben habe. Aber das überlegen wir regelmäßig. Und ich finde, wenn du selber nicht Transformation lebst als Person, dann tust du dir schwer, Transformation in einer Organisation zu begleiten. Ja, ich liebe Veränderung. Ich bin, glaube ich, schon zu viel in Veränderung. Aber dadurch weiß ich natürlich, in welche Phasen jeder Mensch kommt. Und habe eine Ahnung davon, sagen wir mal so. Wissen damals nie hundertprozentig.
Aber ist diese Liebe zur Veränderung, war die immer schon da? Oder ist die gekommen, je öfter du das dann gemerkt hast, dass Veränderung ja durchaus sehr positiv sein kann?
Also ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Und ich muss mich wirklich zurückhalten. Also wenn ich von so einem Tag wie heute ins Büro zurückkomme, dann haben meine Leute schon Angst, dass ich schon wieder eine Idee habe. Weil ich sitze 2 Stunden im Auto, dann habe ich dein Gespräch, dann bin ich hier in der Location von euch und finde das irrsinnig schön. Dann habe ich vorher ein Gespräch mit einem Vorstand gehabt, was auch wahnsinnig spannend war, und auf einmal habe ich eine Idee. Ja, weil, und dann komme ich zurück. Also für mich ist Veränderung wirklich, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel verändere, dass ich die Konstante mehr halte. Ich hatte das schon immer. Ich habe mit 9 Jahren, die Geschichte erzähle ich gern, war ich in der Bücherei, ich liebe Bücher über alles, und habe mir meinen Ausweis geholt schon früher und habe ein Buch aufgeschlagen von Wien und habe gesagt, ich muss unbedingt nach Wien. Mit 9 Jahren habe ich zu meiner Mama gesagt, ich gehe irgendwann einmal nach Wien. Ja. Und da hat sich, glaube ich, herauskristallisiert, dass meine Neugierde so groß ist auf Menschen, auf Länder, auf Systeme, dass ich, auch wenn ich möchte, es gar nicht anders kann. Ja, ich bin manchmal schon bequem und ziehe mich zurück. Also ich liebe auch die Einsiedlerei, aber so dieses zu beobachten, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, ist permanent da. Also meine Tochter sagt immer, du suchst immer nach Lösungen, du willst immer alles genau wissen, sage ich ja. Ja, das ist große Neugierde, und dadurch ist diese Veränderungsbereitschaft, glaube ich, auch da.
Also zusammengefasst, eine Mutmacherin für Veränderung. Eine Mutmacherin übrigens auch für alle, die liebend gern schreiben, aber Legastheniker oder Legasthenikerin sind. Das hast du mir vorher verraten, ja, dass du Buchautorin bist, obwohl du eben quasi Legasthenikerin bist und eigentlich nur zufällig dann draufgekommen bist.
Ja, das ist so, ich war immer gute Schülerin, man nennt es auch Streberin, aber voller Stolz. Also ich wusste immer, Wissen ist Macht, und wenn du viel weißt, dann kommst du auch voran. Und es war mir wichtig, und bei mir war es irgendwann einmal so, dass ich gemerkt habe, ich lerne schon härter als andere. Und um die 27 oder so habe ich immer noch Worte verdreht und habe dann mal wem gefragt, und die haben dann gesagt, also nochmal eine Untersuchung gemacht, und dann wurde klar, dass ich quasi Legasthenie habe. Ich wollte immer Bücher schreiben, also in dem Alter ist mit 27 ist mir auch klar geworden, dass ich irgendwann einmal ein Buch schreiben möchte, und dann habe ich auch viele Autoren gefragt und Autorinnen, wie sie das gemacht haben. Und mir war klar, okay, ich habe da so ein Rechtschreibthema, ja, und da lege ich es nicht, aber das ist ja jetzt kein Hindernis, sondern, so wie meine Tochter sagt, ich suche nach Lösungen, und dann habe ich mir einfach überlegt, wie mache ich das, und habe quasi einen sehr guten Freund, den Markus Seltenreich, der da mich unterstützt und immer wieder drüber geht, der selber Bücher produziert hat oder Bücher schreibt. Und das ist wahnsinnig hilfreich. Ja, man muss nicht alleine etwas schaffen, sage ich auch immer zu meiner Tochter oder auch zu Menschen. Ihr habt genug Ressourcen rund um euch, nützt die und fragt viel. Ich frage wahnsinnig viel. Ja, ich bin manchmal auch penetrant, charmant, um etwas zu erfahren. Und das hilft aber, um eben auch Schwächen zu Stärken zu machen.
Das ist übrigens eine Gemeinsamkeit, die ich von vielen Machern und Macherinnen schon rausgehört habe, dass die sich sehr bewusst darüber sind, was die Stärken und auch Schwächen sind, und genau wissen, sie müssen nicht alles selbst machen. Kann man ja auch schon allein zeittechnisch nicht.
Geht nicht, ne?
Genau. Wer jetzt noch nicht genug hat von der Anke, was ich sehr gut verstehen kann, man kann dich natürlich lesen, das haben wir schon gesagt, man kann dich auch hören, du hast deinen eigenen Podcast.
Genau.
Und nachdem du am Anfang gesagt hast, du kannst dich doch noch retten vor Aufträgen, man kann dich auch einfach kontaktieren.
Genau. Da würde ich mich sehr freuen, weil ich ganz neugierig auf Organisationen bin.
Vielen Dank fürs Kommen, liebe Anke.
Danke dir für das sehr, sehr angenehme Interview.